schön sein? Ist das nicht langweilig? Darum komme ich nicht zur Allianz Gebetswoche. Das ist ja so ein bisschen das, was der Charme der Allianz Gebetswoche ist und was ihn darstellt. Ach, du ahnst es nicht, all die anderen Frommen, nicht? Was Langweiligeres gibt es ja nicht, auf einem Haufen mehrere Fromme und dann beten sie auch noch miteinander. Das ist natürlich so ein wenig die Situation, in der man steht, wenn man zur Allianz Gebetswoche einlädt. Und auf der anderen Seite haben wir mindestens in diesem Jahr was ganz anderes erlebt. Mir ist es auch so gegangen, dass ich mich schon auch gefreut habe auf die Abende, natürlich wieder ein weiterer Termin und so weiter, na klar. Aber auf der anderen Seite, draußen zu sein mit anderen Christen, es waren 40, 50, 60, wahrscheinlich sogar 70 Leute, mehr Leute, nicht? Dieter hat ja auch gezählt, glaube ich, am einen Abend. Es ist schon fantastisch, es ist schon sehr schön, es hat mich auch verblüfft, ich hätte es nicht gedacht. Ich habe gedacht, also mindestens mit dem ersten Schnee sind die 10 Leute, die vielleicht sich versammeln, sind dann weg und dann bleibst du vielleicht mit dem, der den Abend vorbereitet hat, allein und dann beten wir halt zusammen und dann ist auch in Ordnung. Aber nein, es waren tatsächlich 50, 60, 70 Leute. Das ist schon eine fantastische Sache, das wahrzunehmen. Wir haben über Luther ein wenig gehört, natürlich, über wen denn sonst, über die Allianz und das, was die Allianz auch ausgemacht hat. Miteinander zu beten, über die Konfessionsgrenzen hinweg einfach mal die anderen Christen anderer Gemeinden wahrzunehmen, mit ihnen zu beten und dann für die eigene Stadt zu beten. Und wir haben einige Zitate sowohl von Luther gehört als auch von Modersohn, der sich schon damals über manches lange, lange Gebet gewundert hat und gefragt hat, ob da überhaupt der Geist Gottes wirken kann, wenn man also von Himmel und Erde und was nicht alles betet. Natürlich, all diese Dinge. Gebet hat Spaß gemacht. Es war eine tolle Sache und wir wollen das wiederholen. Ich kann mir schon so ein wenig vorstellen, wie verblüffend auch die Kollegen vor 100 Jahren waren, als man eingeladen hat in der Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten einen Gebetsabend. Ich meine, es hat angefangen mit einem Gebetsabend und dann sind da 700 Leute zusammengekommen und am nächsten kommen, wir machen den nächsten und den übernächsten und so und dann bis zu 1000 Personen sich abends zum Gebet für diese Stadt versammelt haben. Mühlheim hat ja diverse Erweckungen und Aufbrüche erlebt, auch unter den Ruhrschiffern. 1842, 43 müssen also eine ganze Reihe von Ruhrschiffern, nicht mit denen hier die Kohle eben verschifft wurde, nach Duisburg in den Hafen verbracht wurde, die haben sich bekehrt, raue Personen. Und weil die Kirchen nicht ausgereicht haben, haben einige Bauern in Sahn dann ihr Feld zur Verfügung gestellt. Auch da sind also an die 1000 Leute zum Gebet, zu den Gottesdiensten zusammengekommen. Und zur Zeit von Terstegen ja auch. Es haben sich unter seinem Fenster, hatte ja Kirchenverbot, mehr Leute versammelt zu seinen Predigten als bei den Pastoren, die noch predigen durften in den Kirchen. Das ist schon verblüffend, was Mühlheim an Aufbrüchen, an Erweckungen erlebt hat. Und deswegen, warum sollte Gott das nach 100 Jahren nicht nochmal tun und wieder tun und dass wir dafür beten? Warum denn nicht? Und das hat Freude gemacht. Wahrscheinlich hat auch der Schnee und der Regen dazu geführt, dass die Gebete sehr konzentriert waren und dass man dann gesagt hat, komm, 8:30, also 8:15, 8:30 ist aber auch Schluss. In den warmen Gemeindehäusern, also da, wo man in seinem eigenen kirchlichen Sofa sitzt, da könnte man ja noch einen Kaffee trinken und da könnte man noch einen Keks essen. Ach, es ist schon 9:30 und schon hat man 1,5 oder 2 Stunden dann miteinander verbracht. Und da war es wirklich nach einer Stunde zu Ende. Vielleicht ist das auch eins der Geheimnisse einer Gebetsgemeinschaft, dass man es vielleicht auch in der Gemeinde dann regnen lassen sollte, damit es dann etwas konzentrierter geht und etwas netter vorangeht. Ja, kurz und prägnant. Luthers Zentralaussagen. Natürlich, in diesem Jahr kommen wir nicht drum herum, uns nochmal um die Zentralaussagen des Mannes zu kümmern, der vor 500 Jahren Deutschland umgewühlt hat. Das muss man wirklich sagen. Die Reformation hat die kirchliche Landschaft in Deutschland völlig verändert. Und es geht da vor allen Dingen um Christus allein. Und das muss man sicherlich auf dem Hintergrund der damaligen Zeit vor 500 Jahren wahrnehmen. Da ging es nämlich nicht nur um Christus, sondern um die kirchliche Tradition und um all das, was die Heiligen bewirkt haben und so weiter und so weiter. die Bibel allein, die Schrift allein. Und auch das muss man hören auf dem Hintergrund der damaligen Zeit. Damals ging es eben um die kirchlichen Traditionen, die von der Wertigkeit gleich waren wie die Heilige Schrift. Das, was also Kirchenväter und der Papst gesagt hat, war gleichwertig zum Wort Gottes. Das war Wort Gottes. Und wenn Luther darauf zurückgreift und sagt, nein, das Wort Gottes ist das, was wir von Paulus, von Jesus selber, von den Propheten Jeremia und Jesaja haben, das ist Wort Gottes und eben nicht nur die Auslegung der Kirchenväter, das ist schon eine ganz, ganz interessante und wichtige Sache. Christus allein, die Schrift allein, die Gnade allein, der Glaube allein. Damals konnte man die Sünden noch mit Geld abkaufen. Das kann man interessanterweise bis heute, es gibt in Italien bis heute einige Kirchen und ich glaube in Deutschland, Kevela und so weiter, da werden noch Ablassbriefe verkauft. Das ist bis heute möglich. Damals war es aber eine der großen Finanzmöglichkeiten der Bevölkerung, die Angst hatte vor Gott, denn wir landen ja doch alle in der Hölle, einigermaßen ein wenig einen Weg aus dem Fegefeuer oder was auch immer herauszufinden, wenn man sich mit Geld freikauft. Was für eine perfide Lösung. Wenn Luther sagt, alleine die Gnade, Jesus hat dafür sein Leben gegeben, ist das in der damaligen Zeit geplatzt wie eine Bombe. Heute ist es für uns als Evangelische selbstverständlich. Damals hatte es echte Brisanz, eine wirkliche Brisanz. Luthers Zentralaussagen, Christus allein, ist heute das Thema am Anfang der Gebetswoche und am Ende der Gebetswoche, Christus allein, das hat natürlich einen tieferen Sinn. Ich möchte mit euch den vorgeschlagenen Predigttext zumindest lesen und ein paar Gedanken dort noch hervorheben. Was auch immer ich erleiden muss, nehme ich gerne auf mich, ich freue mich sogar darüber. Das Maß der Leiden, die ich für Christus auf mich nehmen muss, ist noch nicht voll. Und ich leide für seinen Leib, für seine Gemeinde. Gott hat mir aufgetragen, seiner Gemeinde zu dienen und euch durch seine Botschaft ohne Abstriche zu verkünden. Ihr habt erfahren, was von Anfang der Welt, was allen Menschen vor euch verborgen war, ein Geheimnis, das jetzt allen Christen enthüllt worden ist. Ihnen wollte Gott zeigen, wie unbegreiflich und wunderbar dieses Geheimnis ist, das allen Menschen auf dieser Erde gilt. Christus lebt mitten unter euch. Er hat euch die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes geschenkt. Diesen Christus verkündigen wir euch. Mit aller Weisheit, die mir Gott gegeben hat, ermahne ich die Menschen und unterweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Das ist das Ziel meiner Arbeit, dafür kämpfe ich. Und dafür mühe ich mich ab. Christus, der mit seiner Macht in mir wirkt, schenkt mir die Kraft dazu. Das erste Kapitel des Kolosserbriefes, überhaupt der Kolosserbrief, ist ja ein großer Christushymnus. Christus, derjenige, durch den Gott diese Welt geschaffen hat. Christus, derjenige, durch den Gott diese Welt erlöst hat. Er hat sein Leben gegeben, er ist auferstanden. Er ist gen Himmel gefahren, er hat den Heiligen Geist gesandt. In Christus haben wir das Heil. Alles, was Gott uns an Segen schenkt, ist in ihm und durch ihn uns geschenkt worden. Das heißt, Paulus versucht im Kolosserbrief Kapitel 1 einen großen Bogen zu schlagen, der Gemeinde in Kolosse deutlich zu machen, was in Christus uns gegeben ist. Was schreibt man dann? Wenn man einer Gemeinde die Größe Christi, die Herrlichkeit Jesu deutlich gemacht hat, was würdest du schreiben, wenn du den Kolosserbrief schreiben dürftest? Was würde man thematisch jetzt anfügen? Würde man jetzt sagen, ja, was würde man sagen? Lasst uns ein großes Fest machen, Gott ehren. Ich fand es interessant, dass Paulus deutlich macht, und dieser Christus lebt in euch. Nachdem Paulus ein ganzes Kapitel, das ist ja das Ende des Kapitel 1, das ganze Kapitel deutlich macht, in was für einer großen Herrlichkeit Gott seinen Segen schenkt in Jesus Christus, durch das, was wir in Christus bekommen haben, weist er die Gemeinde in Kolosse darauf hin, dass dieser Jesus in euch wohnt. Und deswegen kämpfe ich mit allem, was ich habe, für euch. Um jeden Einzelnen von euch. Und ich versuche, dass jeder Einzelne von euch Christus in sein Herz bekommt und ihn zur Entfaltung bringt, dass ihr mündige Menschen werdet, dass ihr reife Persönlichkeiten werdet und so weiter und so weiter. Würde mir das auch so passieren, nachdem ich die Herrlichkeit Gottes ausgemalt habe, an die Gemeinde vor Ort zu denken? Und dann muss man sich vorstellen, dass die Gemeinde in Kolosse vielleicht 10 Personen umfasste, vielleicht 20, vielleicht schon 100, das kann vielleicht sein. Und dann muss man wissen, dass die Gemeinden es Paulus auch nicht leicht gemacht haben, sicherlich auch vor allen Dingen die Gemeinde in Korinth, die ihm das Apostolat überhaupt abgesprochen haben, gesagt haben, du bist ja gar kein richtiger Apostel. Hast nicht mit Jesus gelebt in der Anfangszeit und die ersten Christen hast du auch noch verfolgt, du bist Mörder, was sollst du Apostel sein zu uns? Bei uns jedenfalls nicht. Wenn man die Herrlichkeit Gottes vor Augen malt, kommt man dann auf die Idee, diese Herrlichkeit in seiner eigenen Ortsgemeinde zu sehen? Wir würden ganz andere Sachen wahrnehmen. Wenn wir vielleicht von der Schwere der Welt und von der Problematik aller gefallenen Schöpfung ein großes Kapitel schreiben, dann würde man vielleicht von der Gemeinde reden, nicht? Und all diese Probleme sind in meiner Gemeinde konzentriert und deswegen lasst uns richtig arbeiten, damit es alles anders wird und so. Vielleicht würde man über diese Art und Weise an die Gemeinde denken. Aber wenn man die Herrlichkeit Gottes beschreibt, das ist schon eine verblüffende Sache, dass Paulus an dieser Stelle auf Gemeinde Christi kommt. Dieser Jesus, der der Schöpfer ist aller Dinge, der seine Herrlichkeit verlassen hat, um auf der Erde Erlösung uns zu schenken, der wohnt mitten in eurer Mitte. Man würde ja so gerne treu sein, man würde ja so gerne Jesus nachfolgen, man würde ja gerne allen Glauben haben, man würde ja gerne alle Menschen lieben, aber guck sie dir doch an. Ich würde ja gerne Jesus nachfolgen, nicht? Aber es steht mir seine Braut im Wege. Diese Krummnasen. Nicht, das ist ja oft unser Empfinden, nicht? Wenn ich und Jesus alleine wären, nicht, das wäre doch ein tolles Team, nicht? Dann würde man so richtig, das Reich Gottes würde so richtig, nicht, Jesus und ich. Dann käme ich auch in den Himmel und Jesus wäre da und das und hier, nicht? Und, nicht? Aber die Braut Jesu, das steht einem ja nun doch im Wege. Ich würde Jesus ja gerne treu nachfolgen. Da muss ich in die Gemeinde kommen. Das ist verblüffend, dass Paulus das auch so sagen kann. Oder zumindest sollte man wahrnehmen, dass Paulus sich entschieden hat, wenn meinem Herrn das so wichtig ist, dann soll mir das auch wichtig sein. Und wenn er alles dafür gegeben hat, dann will ich auch dafür kämpfen. Um jeden Einzelnen. Und wenn sie mir mein Apostolat absprechen und sagen, du bist ja gar kein und so weiter und so wie du redest und guck dich doch an und all diese Dinge, dann bleibt Paulus trotzdem dran. Das ist verblüffend. Ist das vielleicht tatsächlich ein Geheimnis, so wie Paulus hier sagt? Es ist tatsächlich ein Geheimnis. Kann man das Haupt haben, ohne den Leib zu wollen? Kann man das Haupt lieben, ohne den Leib auch anzunehmen, zu lieben? Es ist Christi Braut. Die Gemeinde ist die Braut Christi. Das ist ein Wort des Verliebtseins, der Liebe. Christi Braut. Paulus wusste um seine Gemeinden und niemand musste ihm die Fehler seiner Gemeinden, die er selber gegründet hat, deutlich machen. Streit und Parteiung, Fehlentwicklung menschlicher Art, Fehlentwicklung geistlicher Art, miteinander haben sie sich gezofft. Er nennt an manchen Stellen die Namen der Personen, die sich streiten vor 2000 Jahren. Er wusste ganz genau, was es heißt, Ortsgemeinde zu bauen. Und was für Schwierigkeiten das hat. Mann und Frau sind sich in die Haare gekommen, Sklaven und Herren, Reiche und Arme, Auserwählte von Gott, Auserwählte, Juden und Heiden. All diese Dinge, und es bleibt doch eine geistliche Wahrheit. Man kann das Haupt nicht haben ohne den Leib, ohne seinen Leib. Herrlichkeit Gottes geoffenbart inmitten der Ortsgemeinde, ist das nicht ein Widerspruch? Aber ich glaube, das ist das gleiche Geheimnis, was wir zu Weihnachten feiern. Christus in der vollgesabberten Krippe. Wenn sich Gott so offenbart, wenn er seinen Sohn in die Krippe der Tiere legt, tiefer geht's ja gar nicht mehr. Ich hätte meinen Sohn und habe meinen Sohn nicht in sowas hineingelegt. Ist ja unästhetisch und infektiös. Ist das gleiche Geheimnis, wenn Gott seinen Sohn in die Krippe legt, als wenn er seinen Sohn geoffenbart, sich offenbaren lässt in der Gemeinde, in der Fehlbarkeit der Gemeinde, in der Vorläufigkeit der Ortsgemeinde. Und das ist das gleiche Prinzip, wenn Jesus einzieht in Jerusalem auf einem Esel. Donald Trump wird ja demnächst eingeführt. Amtseinführung, morgen, übermorgen oder gestern, ich weiß es nicht, ich habe es jedenfalls nicht mitgekriegt. Stellt euch mal vor, Donald Trump würde in Washington auf einem Esel einreiten. Wahrscheinlich würde in der europäischen Presse ein ähnliches Staunen vor sich gehen, wie bei den Römern, wenn sie sich diesen König auf dem Esel, nicht, das ist euer König, na, ha, meine Zeit, was habt ihr denn da? Wird ja auch gespottet, nicht? In Rom wird ja auch eine Karikatur, eine Spottkarikatur gefunden, nicht? Ein Esel am Kreuz, nicht? Er reitet auf einem Esel und ist nicht in der Lage, sich zu befreien und seine eigenen Leute zu motivieren, ihn vom Kreuz zu holen. Was für ein Schwächling ist das eigentlich? Wenn Donald Trump auf einem Esel einreiten wird in Washington, dann wüssten wir, vor diesem bräuchte man keine Angst haben. Bisschen schräge der Typ, aber wenn er das als Anfang seines Dienstes oder seiner Herrschaft macht, dann ist das ein Zeichen. Ähnliches macht Gott. Gott offenbart sich so. Unser Gott offenbart sich so. Er reitet in die Hauptstadt seines Reiches ein auf einem Esel. Am Anfang, als er auf die Erde kommt, lässt er sich in eine Krippe hineinlegen. Und wir verkündigen Jesus, der mitten in der Gemeinde sich offenbart und wir kennen alle Krummnasen mit Vornamen. Ein Geheimnis. Es ist etwas, was mit unserem Gott mitleidet. Paulus zieht die Konsequenzen und sagt, wenn das meinem Gott so wichtig ist, dann will ich mit allem, was ich habe, was er mir gegeben hat, dafür kämpfen. Und ich kämpfe für jeden Einzelnen. Und ob er mir meinen Dienst schwer macht oder nicht, ich will den Willen meines Herrn erfüllen und baue sein Reich. Er offenbart sich inmitten der Gemeinde. Vers 28, diesen Christus verkünden wir euch. Mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat, ermahne ich Menschen, unterweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Paulus, nachdem er ein ganzes Kapitel die Größe und Herrlichkeit Gottes verkündet, kommt am Ende und am Ziel dieses Kapitels bei Gemeinde an. Dieser Christus lebt unter euch. Was für ein Geheimnis. Unsere Aufgabe, wie Paulus, Konsequenzen zu ziehen. Wenn das unserem Gott so wichtig ist, dann soll mir Gemeinde so wichtig sein. Nicht nur Christus und ich und dann komme ich in den Himmel und alles ist geritzt. Was kümmern mich die anderen? Nee. Ich kämpfe mit allem, was mir Gott gegeben hat, für seine Gemeinde. Und wenn sie mir nicht gefällt, versuche ich an der Stelle zu arbeiten und nicht an der Stelle mich zu ärgern. Was für ein Geheimnis. Eigentlich wissen wir, dass es genau richtig ist so. Aber manches Mal ist die Art und Weise, ob wir es tun oder nicht, tatsächlich ein Geheimnis. Wir tun es nicht, entziehen der Gemeinde vor Ort unsere Gaben, unsere Zeit und schimpfen dann darüber, dass diese arme Gemeinde ja gar nicht hat das und das und das und gar nicht tut das und das und das. Aber du bist ja gar nicht zu finden. Weil guck sie dir doch an. Gemeinde ist wie die Krippe zu Weihnachten. Und Jesus offenbart sich mitten in der Krippe und setzt sich am Ende seines Lebens auf einen Esel und die Römer lachen. Wir wollten jetzt noch miteinander Bienenkörbe beten. Lasst uns das, weil es schon spät. Aber wir sollten noch miteinander beten. Und Gott darüber die Ehre geben, dass er sich inmitten der Gemeinde offenbart. Wer betet mit uns?